Ja, warum lässt Gott mich leiden? Warum lässt Gott mich leiden? Wenn er mich doch liebt, warum macht er nicht, dass meine Not verschwindet? Diese Frage hat sich wohl schon jeder gestellt, der länger als 10 Tage Christ ist. Eine weitere Frage, eine anschließende Frage wäre folgende. Seit ich lebe, sind Menschen an mir schuldig geworden. Manche haben kleinere, andere haben größere Schuld auf sich geladen, indem sie mir Schaden zugefügt haben. Was mache ich? Was mache ich, wenn mich Erinnerungen an solche Verletzungen immer noch plagen und mich behindern in meinem Leben? Und die heutige Predigt will eine Antwort auf diese Frage geben. Wie gehen wir mit schlimmen Erfahrungen mit anderen Menschen um? Wie können wir unsere Erlösung, die wir in Christus haben, in unserem Leben diesbezüglich anwenden? Und ich lese dazu den Bibelvers, den Ralf schon gelesen hat, noch einmal. Der steht im 1. Mosebuch, Kapitel 50, der Vers 20. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das Thema, wie Gott durch Böses das Gute vollbringt, und ich habe 3 Punkte, die sind hier aufgeführt. Das Böse, das dir geschehen kann, das ist der 1. Punkt. Das 2., das Gute, das bei dir inmitten des Bösen hervorleuchtet. Und 3., die guten Absichten, die Gott mit dem Bösen hat. Erstens, das Böse, das dir geschehen kann. Nun, wir wollen etwas diese Geschichte aufwickeln, die wir, einige von uns wahrscheinlich schon gut kennen, die Geschichte von Josef. Josef war der Sohn von Jakob und Rahel. Jakob lernte Rahel auf der Flucht vor seinem Bruder kennen. Der musste nämlich fliehen, weil sein eigener Bruder ihn töten wollte. Der Vater von Rahel täuschte dann Jakob und gab ihm Rahels Schwester Lea zur Frau. Und so wie Jakob seinen Vater Isaac getäuscht hatte, wurde nun Jakob getäuscht. Wir können sagen, in gewisser Hinsicht erntete er, was er gesät hat. Doch er bekam dann trotzdem auch noch Rahel als Frau und so hatte er nun 2 Frauen. Er selber bevorzugte Rahel. Und da ist natürlich klar, dass Lea eifersüchtig wurde. Dafür schenkte Gott der Lea Kinder, der Rahel dagegen nicht. Rahel war frustriert und gab Jakob ihre Magd Bilha. Und nun folgte ein Wettrüsten zwischen diesen Frauen, so dass Jakob zu 12 Söhnen mit 4 Müttern kam. Nun können wir uns vorstellen, oder wahrscheinlich können wir es uns eben nicht vorstellen, wie der Haushalt von Jakob geprägt war von Konflikten und Spannungen in diesem sozialen Gefüge. Die damalige Kultur im Nahen Osten, die war schon polygam geprägt, aber das war nicht Gottes Wille. Und so waren Spannungen natürlich vorprogrammiert. Ein Mann, 4 Frauen und Mütter, davon eine Lieblingsfrau und auch noch einen Lieblingssohn, nämlich den Josef, das brachte Eifersucht und Neid auf vielen Ebenen hervor. Und in solch einem Umfeld wuchs Josef auf. Und Josef ist 17 Jahre alt, als es langsam hässlich wird. Seine älteren Brüder nehmen die Bevorzugung schon lange wahr. Außerdem ist Josef das, was wir auf Schweizerdeutsch einen Täterleletsch nennen. Es wird nämlich gesagt im Text, dass er seinem Vater immer wieder berichtet, was er über seine Brüder gerüchtemäßig alles aufgeschnappt hat. Und nach vielen Jahren fängt das Ganze an zu eskalieren. Josef hat auch noch zwei Träume, die er dann seiner Familie vermutlich mit Genuss erzählt, so wie es verwöhnte Kinder gerne tun. Diese beiden Träume machen seine Brüder und letztlich auch noch seinen Vater richtig zornig. Im ersten Traum nämlich binden seine Brüder das geerntete Korn auf einem Feld zusammen und dabei beginnen die 10 Garben seiner Brüder vor der Garbe Josefs sich zu verneigen. Das erzählt er seinen Brüdern. Und der zweite Traum, Sonne, Mond und 10 Sterne verneigen sich vor Josef. Die Himmelskörper symbolisieren Vater, Mutter und Brüder. Und das ist natürlich zu viel des Guten. Dieser Neid und Hass führen dazu, dass zuerst, dass die Brüder nichts mehr mit Josef zu tun haben wollen. Sie schweigen ihn an. Sie gehen ihn aus dem Weg. Und dieser jahrelang genährte Neid fängt an, böse Frucht zu tragen. Als die 10 Brüder mit den Schafherden eine lange Zeit weg sind, wird Josef von seinem Vater beauftragt, mach dich auf den Weg und schau nach, wie es deinen Brüdern auf den Feldern geht. Josef tut das und als die Brüder von Weitem sehen, dass er jetzt da kommt, dieser Josef mit seinem wunderschönen Mantel, den Lieblingsmantel, den sein Vater ihm geschenkt hat und ihn damit verwöhnt hat, da steigt der Hass in ihnen auf und sie planen tatsächlich, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt werden wir ihn töten. Weit weg von seinem Vater, wo alle äußeren Schranken gefallen sind, nimmt der Hass dieser Brüder konkrete Formen an. Der Plan scheint perfekt. Josef töten, Körper in Loch verschwinden lassen und sagen, ein wildes Tier war es. Das Motiv, wir wollen verhindern, dass dieser Traum wahr wird. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Kennen wir. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Nur Ruben, der Älteste, der will seinen Halbbruder nicht töten. So schlägt er vor, wir werfen ihn doch einfach in eine Zisterne, in einen Brunnen und dann lassen wir die Natur den Rest erledigen. Er appelliert an das Gewissen der Brüder, so habt ihr ihn nicht umgebracht und das Problem ist trotzdem gelöst. In Wirklichkeit aber will Ruben ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus der Zisterne holen. Er war wohl der Einzige, der von seinem Hass noch nicht so sehr überwältigt worden war. Als Josef nun zu ihnen stößt, ergreifen sie ihn tatsächlich, ziehen ihm sein Kleid aus, seinen Mantel, werfen ihn in eine Zisterne, die kein Wasser enthält, und so bringen sie ihn zum Schweigen. Als die Brüder ihre Arbeit getan haben, da ist es Zeit zu essen. Die haben auch noch Hunger, oder? Nachdem sie da ihren Plan aushecken, haben sie auch noch Hunger. Und um diese Zeit kommt eine Handelskarawane vorbei. Sie kommt aus dem Osten jenseits des Jordan und ist auf dem Weg nach Ägypten. Auch in Josefs Halbbruder Juda regt sich mittlerweile das Gewissen und er schlägt vor, Josef, der ja immerhin ihr Bruder ist, nicht sterben zu lassen, sondern ihn an diese Ismaeliter zu verkaufen. Außerdem gibt es ja so auch noch ein bisschen Geld. Josef wird Sohn als Sklave nach Ägypten gebracht und dort wird er von dem Oberbefehlshaber, der Leibwächter des Pharao, gekauft. Offensichtlich ist dieser Josef gesund, sodass er viel Wert hat, gut gebraucht werden kann von einem Mann in einer solchen Position. Nach seiner ersten traumatischen Erfahrung mit seinen Brüdern folgt hier die zweite. Als verwöhnter Sohn eines reichen Mannes wird er mit Eisenkragen um den Hals und Ketten an den Händen, so heißt es im Psalm 5, in ein Land verschleppt, dessen Sprache er nicht spricht. Das Vertrauen des Beamten zu Josef wächst. Er geht sogar so weit, dass er ihm die Autorität über sein ganzes Haus stellt. Er überlässt ihm die Verwaltung über seinen ganzen Besitz. Das geht eine Zeit lang gut so, doch es braut sich auch da wieder etwas zusammen. Nämlich die Frau des Beamten versucht über eine längere Zeit, Josef mit Worten und wahrscheinlich auch mit ihren körperlichen Reizen zu verführen. Doch Josef bleibt standhaft und er hat zwei Gründe dazu. Erstens, ich kann meinen Herrn, der so gut zu mir ist und mir vertraut, nicht betrügen. Und zweitens, ich kann dieses große Unrecht nicht tun, weil ich dann gegen Gott sündigen würde. Die Frau aber hört nicht auf. Täglich stürmt sie auf ihn ein, bis es ihr eines Tages reicht. Und sie reißt den Josef an sich, hält ihn fest. Er lässt sich los, befreit sich, rennt weg. Und die Frau hält noch seinen Mantel oder sein Gewand oder was auch immer da in seinen Händen. Und frustriert ruft sie um Hilfe und lügt die Wachen und dann später auch ihren Ehemann an. Josef hat mich vergewaltigen wollen, diesen Sklaven, den du mir da ins Haus gebracht hast. Daraufhin wird er festgenommen und ins Gefängnis gesperrt. Das ist bereits die dritte dramatische Erfahrung, die dieser junge Mann da macht. Obwohl sich Josef völlig korrekt, völlig vorbildlich und auch gottesfürchtig verhalten hat, ist er inmitten der ganzen Sache hier ist genau das Gegenteil passiert von dem, was er sich erhofft hat. Er wird bestraft für etwas, was er nicht getan hat, für das, dass er richtig gehandelt hat. Und er ist lange eingesperrt. Irgendwann werden auch zwei Diener des Pharao, ein Mundschenk und ein Bäckermeister gegen den König haben, die sich da versündigt. Sie werden eingesperrt. Und Josef ist da im Gefängnis und bedient diese Männer. Die haben beide einen Traum und Josef kann diesen Traum richtig deuten. Und er bittet dann einen von ihnen, den Mundschenken, dass er ihm doch hilft, wenn er wieder frei ist, dass er seine Sache beim Pharao vorbringt, dass er endlich aus dem Gefängnis kommt, dass er angehört wird. Aber der vergisst ihn, als er wieder frei ist und Josef bleibt 2 weitere Jahre im Gefängnis. Wieder wird er von einem Menschen, dem er geholfen hat, enttäuscht. Nun, wenn wir Josefs Leben bis hierhin anschauen, wird deutlich, wie viel Unrecht, wie viel Böses geschehen ist. Hat er Schuld daran? War er irgendwo schuldig? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, vielleicht ein bisschen am Anfang, nicht wahr, so verwöhntes Kind und so, aber das rechtfertigt niemals das, was ihm alles angetan wurde. Egal wo er ist, er versucht, seine Arbeit richtig zu machen, seinen Vorgesetzten, seinem Vater treu zu sein. Auch als er seine Brüder suchte, da hat er sich auf den Weg gemacht, ging seine Brüder zu suchen, fand sie nicht, ging woanders hin. Aber immer wieder wird er ungerecht behandelt. Und er, ich meine, wir, das ist ja die Sache mit der Josefs Geschichte, oder? Wir wissen ja, wie es ausgeht. Happy End. Josef wusste das nicht, als er 17 Jahre alt war, wie das ausgehen wird. Für ihn war seine Zukunft völlig nicht klar. Und er verstand nicht, was geschieht da in meinem Leben. Nun, wie können wir diese Erfahrungen, diese ersten Erfahrungen, wie können wir sie anwenden auf uns? Wie können sie uns helfen? Schau auf dein Leben zurück. Wenn du auf dein Leben blickst, welche leidvollen Erfahrungen kennst du, die nicht damit zusammenhängen, dass du etwas oder vieles falsch gemacht hast? Du kannst dich aber auch fragen, wo erahnst du, dass bei leidvollen Erfahrungen vielleicht möglicherweise Schuld bei dir ist? Und hier hilft es tatsächlich, mit einem reifen Bruder, einer reifen Schwester darüber zu reden, die dir helfen können, zwischen fremder und eigener Schuld zu unterscheiden. Weil rückblickend ist das nicht immer ganz einfach. Manchmal verschwimmen die Dinge in unserer Erinnerung. Und wir halten uns vielleicht dort für schuldig, wo überhaupt gar keine Schuld ist. Wir haben ein schlechtes Gewissen für Dinge, die wir gar nicht getan haben, die uns vielleicht angetan worden sind. Aber wir übersehen dann vielleicht auch Dinge, wo wir wirklich Schuld hätten. Und niemand erinnert uns daran. Während Josefs ganzer Leidenszeit tat er alles so gut er kann. Es ist sein Ziel, Gott zu gefallen und den Menschen, das haben wir schon gesehen, die ihm vorgesetzt sind, ihnen treu zu dienen. Er lässt sich nicht lähmen durch Leid, das er erfährt. Und das ist gut und lobenswert. Das soll auch unser Ziel sein. Aber das hat nicht immer gute Auswirkungen. Richtig zu handeln, das hat nicht immer gute Auswirkungen. Ich denke, das kennen wir alle. Dann sind wir enttäuscht, oder? Also habe ich doch alles richtig machen wollen. Jetzt das, wie geht das? Oberflächlich betrachtet führt das gute Handeln Josefs seine Treue zu Gott und Nächstenliebe ihn sogar in immer mehr Schwierigkeiten hinein. Und wenn du zurückschaust auf deine Erfahrungen, wo hast du erlebt, dass deine Treue zu Jesus und deine Nächstenliebe genau das Gegenteil von dem bewirkten, was du erwartet hast? Und die wichtigere Frage, wie hast du das interpretiert? Wie hast du das eingeordnet? Das führt uns zum Zweiten. Das Gute, das Josef bei dir tut inmitten des Bösen. Nun erfährt Josef auch Segen inmitten der schwierigen Umstände. Im Haus des Potiphar als Sklave wird ihm immer mehr anvertraut. Weil Gott nicht nur Josef, sondern durch Josef auch diesen Potiphar segnet. Und auch später im Gefängnis wird Josef von Gott gesegnet. So hat er auch dort bald eine leitende Funktion und kann gewisse Erleichterungen erfahren. Gott lässt Josef gelingen, was dieser im Vertrauen auf Gott anpackt. Und hier können wir von Josef auch lernen. Inmitten aller Schwierigkeiten können wir treu bleiben. Können unsere Aufgaben mit Hingabe tun. Keinen Groll hegen. Wir sehen keinen Groll, keine Bitterkeit bei Josef. Trotz des Leides, trotz des Unverständnisses. Kein Bittersein, keinen Groll. Weil er erfahren hat, Gott ist mit mir, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und darum kann ich ihm vertrauen. Als er dann später an der Spitze Ägyptens ankommt, aber noch keine Versöhnung mit seiner Familie möglich ist, kann er bekennen, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Er hat mich nicht aus dem Land des Elends herausgenommen, er hat mich im Elend fruchtbar gemacht. Josef konzentriert sich auf die Segensspur in den Schwierigkeiten. Und ein wichtiger Punkt ist, dass Josefs Träume ihm einen Fixpunkt gaben. Das waren ja nicht nur Träume, sondern das waren, wir sagen dem, Verheißungen. Versprechen Gottes in einer bildhaften Schau. Und daran konnte er sich festhalten. Irgendwie ist Gott dabei, sein Versprechen einzulösen. Ich weiß zwar nicht wie, ich bin im Gefängnis, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sitze als Sklave auf dem Weg, auf dem Kamel oder ich gehe da zu Fuß durch die Wüste nach Ägypten. Wie soll diese Verheißung jemals wahr werden? Und doch wird es wahr. Er wird eingesetzt, letztlich als zweithöchste Person in Ägypten, wird verantwortlich für die ganzen Erträge des Korns, das nach 7 Jahre lang eingesammelt wird. Er bekommt eine Frau, 2 Kinder. Aber die größte Segnung von allen ist wohl die, als Josef dann tatsächlich vor seinen 2 Brüdern, vor seinen 10 Brüdern steht. Und genau das geschieht, was er geträumt hat, nämlich, dass sie sich vor ihm verneigen. Ihre Garben verneigen sich vor seiner Garbe. Sie kommen zu ihm, um bei ihm Korn zu kaufen. Und später, als dann später sein Vater noch nach Ägypten kommt, da steht auch die Sonne und der Mond und diese 10 Sterne vor ihm und verneigen sich vor ihm. Die Verheißung Gottes hat sich erfüllt. Ich möchte dich fragen, wo siehst du in deinem Leben trotz schwerer Lebensführung eine kontinuierliche Segensspur? Auch wenn du wie Josef schwierige Erfahrungen gemacht hast, wo kannst du erkennen, dass Gott dich doch immer wieder gesegnet hat? Und weiter, kannst du wie Josef, auch wenn sich die Verheißungen Gottes in deinem Leben noch nicht erfüllt haben, kannst du dich darauf verlassen, dass Gott es trotzdem tut, wie er es in seinem Evangelium dir versprochen hat? Kannst du so eisern festhalten, wie Josef es getan hat? Ich denke, du kannst. Und Folgendes wird dir dabei helfen. Das führt uns schon zum dritten Punkt, die Absichten, die Gott bei dir mit dem Bösen hat. Nun, wenn wir das Leben Josefs betrachten, so als Rückschau, werden drei Dinge deutlich. Die Absichten Gottes mit Josef waren erstens geheimnisvoll, zweitens gut und drittens zielführend. Und diese drei Beobachtungen helfen uns auch, unsere schwierigen Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, richtig zu interpretieren. Das erste, Gottes Absichten sind geheimnisvoll. Das ist ganz wichtig. Vieles in deinem und meinem Leben ist einfach geheimnisvoll. Das heißt, du weißt zwar, was Gottes übergeordnete Absichten mit deinem Leben sind, doch er gibt dir keine detaillierte Erklärungen über seine spezifischen Pläne im Voraus. Und er ist es dir auch nicht schuldig. Wir lesen da zum Beispiel im Daniel: Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Warum hast du diese Eltern? Warum hast du diese Geschwister? Warum hast du solche Kinder und nicht andere? Warum bist du in diesem Körper? Warum lebst du hier und nicht dort? Warum hast du diese Erfahrungen machen müssen? Warum ist dir dieses Leid geschehen? Es gibt dir in der Regel nur allgemeine Antworten auf diese Frage, und die lautet, weil der souveräne Herr es in seiner Weisheit und Liebe dir so zugeteilt und verordnet hat. Und weil Gott dich damit zu einem guten Ziel führt, auch wenn es dir nicht immer gefällt. Und das führt uns zum nächsten, nämlich Gottes Absichten in deinem Leben sind immer gut. Das bedeutet nun nicht, dass alles, was dir geschieht, an und für sich gut ist. Wir sollen nicht Böses gut nennen. Vieles ist nicht gut. Das Böse, das uns angetan wird, ist nicht gut, so wie bei Josef. Und Gott wird das Böse zu seiner Zeit auch richten. Aber in den Händen Gottes ist das Böse ein Trainingsinstrument, das deine Seele stärken kann und dich Jesus ähnlicher machen will. Nun wissen wir aus dem natürlichen Bereich, dass ein Muskelkater zu einem guten Training gehört. Also gewissermaßen Schmerzen müssen sein in gewissem Maß. Aber im Training dürfen die Muskeln nicht dauernd überstrapaziert werden. Und so gibt Gott uns auch Versprechen, dass er uns nicht über unser Vermögen testen und prüfen wird. Sondern er selber wird dafür sorgen, dass diese Prüfung aufhört, ein Ende hat, bevor es zu viel wird. Ein Dozent am theologischen Seminar auf Krishona hat einmal gesagt, Gott erzieht vom Ziel her. Ich denke, er hat es im Zusammenhang mit Josef gesagt, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber dieser Satz ist mir haften geblieben. Gott erzieht vom Ziel her. Das heißt, Gott weiß, wohin er mit dir will. Er sieht das Ziel vor Augen. Stell dir mal vor, ein Fahrradfahrer kommt zu einem Trainer. Der Trainer wird ihn jetzt trainieren und er wird ihm nicht die Muskeln des Mr. Universum antrainieren. Warum nicht? Stell dir mal so einen Kasten auf einem Rennvelo vor. Das ist hinderlich, oder? Gott weiß, welche Muskeln er wie trainieren muss bei uns. Und dieser Trainer weiß es beim Fahrradfahrer. Dieser Satz, Gott erzieht uns vom Ziel her, können wir eben in diese Richtung einordnen. Gott weiß genau, was er mit uns tun muss, damit er das Ziel mit uns erreicht. Diesen Satz habe ich einmal einer alten Frau im Altersheim gesagt, Gott erzieht uns vom Ziel her, und ihr Gesicht fing an zu leuchten. Konnte ihr ansehen, dass sie in diesem Moment anfing zu verstehen, was Gott mit ihrem schweren Lebensweg beabsichtigte. Und das hat sie dann auch gesagt. Und später immer wieder, wenn ich im Altersheim war, ich meine, die Bibelstunden, die ich da gehalten habe, die konnte sich alle nicht merken, oder? Ist klar. Aber sie sagte immer wieder mit erhobenem Zeigefinger und wissendem Blick, Gott erzielt vom Ziel her. Das hat sie sich gemerkt. Und das hat ihr Leben ein Stückweise verständlich gemacht. Und zusätzlich verspricht Gott uns, dass das Ergebnis gut ist. Es gibt eine Parallelbewegung im Leben vom Josef. Es geschieht Gemeinheit und dann wieder Gutes. In der Gemeinheit ist Gott bei mir und dann verwandelt er das Gemeine in Segen. Gott kann das. Irgendwie regiert er geheimnisvoll. Wir lesen das im Psalm 105, die Verse 18 und 19. Hier heißt es, er sandte einen Mann vor ihnen her, Josef wurde als Knecht verkauft, sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals bis zu der Zeit, dass ein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bestätigte. Dieser erste Vers, oder? Gott sendet einen Mann vor der Sippe Jakobs her. Nun, wie sendet er ihn? Mit weißen Pferden, mit einer großen Delegation und Richard Wagners Ritt der Walküre im Hintergrund. Mächtig stolz. So hätten wir es gerne, nicht? Aber nein, Gott sendet einen Mann vor ihnen her in Ketten und Eisenkragen. Und dann später heißt es sogar noch, der Herr wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist zu üben an seinen Knechten. Ja, das ist jetzt erstaunlich. Gott verwandelt das Herz, dass sie sein Volk hassen, dass sie an ihnen Arglist üben. Es ist nicht der Pharao, sondern Gott, der Herr, der die Ägypter veranlasst. Sehen wir, wie völlig Gott zum Ziel kommt, kontrolliert das Böse, damit das Gute herauskommt. Es ist der Hass der Ägypter. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie Hass produziert in den Ägyptern. Das ist der Hass, der aus ihnen herauskommt. Aber er lenkt das so, dass das gegen Israel gerichtet ist, aber letztlich dazu führt, dass sein Wille geschieht und dieses Volk herausgetrieben wird, die Israeliten, mit gewaltigen Wundern aus Ägypten. Und das ist die Kraft Gottes. Das kann er tun. Er nimmt das Böse und schafft etwas Gutes daraus. Josef hat das erkannt und darum konnte er seinen Brüdern von Herzen vergeben. Und das ist ganz wichtig, dass er sieht, Gottes Plan steckt hinter allem. Und so kommt Gott auch in deinem Leben zu Ziel mit dem Guten und dem Bösen. Und so kannst auch du es wie Josef lernen, nicht zu verdrängen, sondern von Herzen zu vergeben, all das Böse, das dir angetan worden ist. Und dass Gott das Böse mit dem Bösen, das Gute wirklich erreicht, das zeigt sich im Leben dessen, auf den Josef hinweist. Denn Josef ist ja eigentlich eine Erlöserfigur, die letztlich auf den wahren Erlöser, auf Jesus Christus hinweist. Und ich denke, die Parallelen sind mittlerweile deutlich geworden. Josef wurde wie Jesus in die Familie Israels hineingeboren und von seinen Brüdern, den Führern Israels, beneidet und abgelehnt. Jesus wusste wie Josef, dass sich einst alle vor ihm verneigen würden. Jesus wurde wie Josef von seinen Brüdern misshandelt, aber im Gegensatz zu Josef wirklich getötet. Jesus wurde wie Josef fälschlicherweise der Sünde angeklagt, verleumdet und bestraft. Jesus wurde wie Josef nach seiner Demütigung im Kerker bzw. im Tod in ein mächtiges Amt eingesetzt. Josef der Zweithöchste, Jesus der König aller Könige. Jesus tat das wie Josef alles, um sein Volk, das ihn abgelehnt hat, vor dem Tod zu retten. Und Jesus konnte wie Josef nach seiner Verherrlichung sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Ein Volk aus allen Nationen, aus allen Ländern, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen und Sippen. Jesus ist der größte Beweis dafür, dass Gott das Böse benutzt, um das Gute hervorzubringen. Diese Wahrheit wird in Jesaja 53 so deutlich ausgesprochen, wenn es heißt, dem Herrn gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Wenn du ihn zur Tilgung der Schuld einsetzt, wird er Nachkommen sehen, wird lange leben und die Sache des Herrn wird Erfolg haben durch ihn. Nun, warum gefiel es Gott, seinen Sohn leiden zu lassen? Weil er damit deine ewige Errettung erwirkt hat, weil er damit deine Heiligung erwirkt hat, weil er die Erneuerung des ganzen Kosmos vollbracht hat, den endgültigen Sieg über Satan, über die Sünde und über den Tod. Wenn du also diejenigen, die dir Böses getan haben, wenn du sie als Gottes Instrumente deiner Rettung und Heiligung erkennst, wie Josef, dann wirst du mit vergebender Liebe bekennen können, bin ich etwa an Gottes Stelle. Dann musst du dich nicht mehr rächen versuchen. Weil Gott es nicht tut, muss ich es halt selber irgendwie tun. Sondern du kannst sagen, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und du wirst verstehen, dass deine Gegner nicht wussten, dass sie letztlich Werkzeuge in der Hand des Erlösers waren und kannst mit Jesus beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so wirst du fähiger werden, Jesus durch dich hindurch scheinen zu lassen, wozu er dich auch erwählt und berufen hat. Du wirst fähiger werden, Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben. Du wirst immer fähiger werden, Gott zu verherrlichen und dich an ihm zu freuen, deinen einzigen Trost im Leben und im Sterben immer mehr zu genießen. Amen.